Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir leben in einer Zeit, wo nicht wenige Menschen die These vertreten, Herr Magister Lesacher hat es ja auch schon gesagt, die These vertreten, mit dem Tod ist eben alles aus. Sie leben nach einem Grundsatz, den schon der heilige Paulus im 1. Korintherbrief zitiert, nämlich, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Darum gilt es, die jetzige Lebenszeit bis zum letzten Tropfen auszuschöpfen, so wie man eine Zitrone bis zum letzten ausdrückt. Denn mehr ist eben nicht zu erwarten. Und man stimmt ein in das Wort von Heinrich Heine, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Für uns gibt es nur ein Leben auf dieser Welt. Das ist die eine Seite. Doch auf der anderen Seite finden wir auch heute noch viele Menschen, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben. Und das sind nicht nur Christen, sondern auch Angehörige vieler anderer Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften. Mit ihnen stimmen die Christen darin überein, dass der Tod nicht nur Ende, sondern Tor zu einem neuen, ganz anderen Leben ist. Aber trotz dieser Übereinstimmung sind die Unterschiede bezüglich der Hoffnung über den Tod hinaus sehr beträchtlich. Nun könnte man sagen, was soll's? Der eine stellt sich das künftige Leben so, der andere halt anders vor. Wahrscheinlich sind alle Vorstellungen völlig unzureichend. Wichtiger als unsere Vorstellungen ist doch wohl die grundsätzliche Übereinkunft in einer Hoffnung über den Tod hinaus. Ja und nein. Tatsächlich geht es nicht darum, uns auf die Verschiedenheit der Vorstellungen vom jenseitigen Leben zu kaprizieren. Manche dieser Vorstellungen aber haben tiefgreifende Konsequenzen für unser Leben hier und heute. Und darüber gilt es zu streiten oder besser in einen Dialog zu treten. Unser heutiges Thema nun betrifft den Dialog zwischen den christlichen Vorstellungen von einer Auferstehung der Toten auf der einen und der Vorstellung von einer Seelenwanderung auf der anderen Seite. Die Überzeugung und die Lehre, dass der Mensch nach seinem Tod nochmal ein neues Leben oder viele neue Leben in dieser Welt und Geschichte beginnen kann, hat ihre Heimat in den fernöstlichen Kulturen. Aber mittlerweile hat sie für nicht wenige Zeitgenossen auch bei uns im Westen etwas Faszinierendes an sich. Umfrageergebnisse lassen vermuten, dass gegenwärtig auch in den sogenannten christlichen Ländern zwischen 25-35% der Bevölkerung eine Reinkarnation für möglich hält oder mit diesem Gedanken wenigstens spielt, wenn sie ihn sich nicht schon zum Teil gleich zu eigen macht. Zwar gab es im abendländischen Kulturkreis zu allen Zeiten Personen und geistige Bewegungen, die von einer Wiedergeburt der Seele in einen neuen Leib überzeugt waren und sind. Doch waren es früher eigentlich immer eher, was man so nennen könnte, elitäre Kreise, die sich dieses Themas annahmen. Aktuell aber, das heißt eine Vorstellung, welche weite Bevölkerungsschichten existenziell erfasst, ist die Reinkarnationslehre erst seit einigen Jahrzehnten. Warum? Antwort auf diese Frage gibt uns einen ersten Zugang zur Sachproblematik. Also, welche sind die Gründe, die zur Aktualität einer Seelenwanderungslehre geführt haben? Erstens, in den letzten Jahrzehnten gab es in der westlichen Welt gegenläufig zum eindimensionalen Fortschrittsdenken eine weite Kreise erfassende Hinwendung zu Meditation, Stille, Selbstbesinnung. Im Zuge dieser neuen Innerlichkeit knüpfte man vielfach an fernöstliche Meditationspraktiken und Erfahrungen an, und erhielt so auch Kontakt mit der asiatischen Idee der Seelenwanderung, die dadurch ebenfalls bei uns neues Interesse erfuhr. Allerdings wird, wie wir noch sehen werden, diese fernöstliche Idee im Westen bei uns an entscheidender Stelle uminterpretiert. Ein zweiter Grund. Ungefähr gleichzeitig mit der Hinwendung zu Meditation und Innerlichkeit ist ein neues Interesse an Religion, an Religiösem überhaupt zu beobachten. Freilich ein Interesse, das sich nicht oder nur wenig auf die überkommenen Religionsgemeinschaften richtet, sondern entweder auf neue Formen des Religiösen überhaupt oder auf synkretistische religiöse Bewegungen, wie zum Beispiel der Anthroposophie, oder auf das weite Gebiet von Esoterik und Okkultismus oder auch auf eine selbstfabrizierte Patchwork-Religiosität. Diese neureligiösen Stränge haben ihren primären Grund wohl in dem nicht eingelösten Versprechen der Moderne, die Welt in den Griff zu bekommen und sie immer neuen, größeren Horizont entgegenzuführen. Nun wird in all diesen, fast all diesen neuen religiösen Formen eine Reinkarnationslehre vertreten. Diese wird, zumal im Okkultismus, aber auch bei einigen Psychoanalytikern, mit empirischen Argumenten untermauert. Nämlich im Faktum, dass es Menschen gibt, die sich angeblich an ein Leben in längst vergangener Zeit erinnern, beziehungsweise durch psychotherapeutische Praktiken dazu gebracht werden, man spricht von Rückführungsprotokollen. Darin sieht man einen Beweis für die Tatsache der Wiedergeburt. Obwohl die wirklich gesicherten empirischen Phänomene, etwa bestimmte Déjà-vu-Erlebnisse, auch anders deutbar sind. Jedenfalls fügt sich das Interesse an der Reinkarnationslehre nahtlos in die gegenwärtige Neugier nach Jenseitsinformationen ein. Die Auflagenhöhen von Büchern, die einen Blick über die Todesschwelle hinauswerfen, ist beachtlich hoch. Esoterische und okkulte Literatur ist auf dem Buchmarkt gefragt wie kaum zuvor. Gehen Sie mal in eine theologische Abteilung einer Buchhandlung, da finden Sie mehr Esoterik als Theologie. Und zwar überall. Drittens, das wohl wichtigste Motiv für ein neues Interesse an Reinkarnationslehren dürfte jedoch bei einer Reihe von Zeitgenossen anders liegen. Wir leben in einer Zeit, die nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen immer unfähiger werden, Bindungen jeder Art einzugehen. So hat zum Beispiel, wie Sie wissen, gegenwärtig die Bereitschaft und Fähigkeit für eine dauerhafte Ehe rapid abgenommen. Aber auch hinsichtlich anderer Lebensentscheidungen ist Ähnliches zu beobachten. Viele Menschen vermögen einfach nicht mehr, prägende Lebensformen zu übernehmen, endgültige Treue zu versprechen und sich in Freiheit auf eine unabsehbare Zukunft hin festzulegen. Statt Bindungen und Treueversprechen einzugehen, will man lieber probieren, experimentieren, vorläufige Wege versuchen. Auf jeden Fall aber keine letzte und endgültige Bindung und Verantwortung übernehmen. Das Wort Friedrich Nietzsches vom Menschen als dem Tier, das versprechen kann, wird in der Gegenwart ständig dementiert und damit dessen tiefe Wahrheit übersehen. Der Mensch ist in der Tat das Wesen, das als einziges Kraft seiner Freiheit Endgültiges in der Zeit setzen und deshalb auch Treue versprechen kann. Gerade darin besteht die Größe und Würde des Menschen, dass er im Fluss der Zeit solcher Endgültigkeit fähig ist und an frei übernommenen Lebensformen, Bindungen und Verantwortungen über den Augenblick, über die Situation hinaus festzuhalten vermag. Es dürfte nun ein enger Zusammenhang bestehen zwischen der heute verbreiteten Bindungs- und Verantwortungsunfähigkeit und der Überzeugung oder auch nur dem Liebäugeln mit einer Seelenwanderungslehre. Denn wo Zeit und Geschichte nicht mehr begriffen werden als die Dimension, in der und aus der heraus Endgültiges werden muss, wo Zeit und Geschichte gewissermaßen ein Spielfeld für ständig Neues, Probieren und Experimentieren sind, da erscheint das ganze Leben als etwas derartiges Vorläufiges, dass dann der Schluss naheliegt, warum soll, wenn der Versuch eines Lebens missglückt, nicht noch ein zweiter, dritter, vierter Anlauf gelingen? Die Abfolge der Reinkarnationen wird gewissermaßen zum risikolosen Prozess, sich in verschiedenen Anläufen und Lebensexperimenten allmählich zur wahren Reife emporzuarbeiten. Das Exerzitium menschlicher Freiheit wird in letzter Konsequenz zu einem Experiment. Einem Experiment, das man nach völligem oder teilweisen Misslingen jederzeit neu beginnen kann. Ähnlich wie man heute in einer Partnerschaft neu beginnt, wenn die erste scheitert. Auch unter diesem Aspekt, ich betone auch, ist die Aktualität der Seelenwanderungslehre zu sehen. Sie fügt sich äußerst plausibel in den heutigen Lebensstil ein, insofern sie die an sich unwiederbringliche Gegenwart öffnet für künftige wiedergebrachte Gegenwart. Nun aber an dieser Vulgarisierung der Reinkarnationslehre bei uns im Westen wird die tiefgreifende Umformung deutlich, welche die ursprünglich von fernöstlicher Religiosität geprägte Lehre im Westen genommen hat. Im Hinduismus und teilweise auch im Buddhismus sind die immer neuen Wanderungen der Seele bis zur endgültigen Reinigung und Reifung etwas Fürchterliches, Fürchterliches. Keine neue Chance, wie im Westen, sondern etwas Schreckliches. Strafe und Fluch, die Grauen und Schrecken hervorrufen und um deren Beendung man betet und ringt. Ich bringe Ihnen nur ein Beispiel, das ist ein Gebet von Tukaram aus dem 17. Jahrhundert. Es lautet so: Welche leiden im Kreislauf des Lebens. Vor der Empfängnis im Mutterschoß wurde ich schon 8.400.000 Mal geboren. Und nun bin ich hier, mittellos, ein Bettler. Die Summe meiner Leben hält mich wie ein Netz gefangen. Der Ertrag meiner Taten, das Karma, fesselt mich. Ich leide unter der Peitsche seiner Macht. Wer wird mein Unglück tragen? Wer nimmt meine Last auf sich? Es ist Zeit, dass du herbeieilst. Ich bin ein Armer in Not. Schau nicht auf meine Fehler. Tuka bittet um dein Erbarmen. Also bitte um Befreiung aus dem Rad der Wiedergeburten, aus der Reinkarnation. Ganz anders ist es bei vielen, wenn nicht bei den meisten westlichen Vertretern dieser Lehre. Nicht wenige unserer Zeitgenossen begrüßen die Möglichkeit zur Reinkarnation als neue Chance für ein möglicherweise misslungenes, verspieltes, nur probiertes Leben. Und ich meine, dieser tiefgreifende Unterschied zwischen fernöstlicher und westlicher Seelenwanderungsidee sollte zu denken geben. Er ist meines Erachtens eine Bestätigung dafür, dass das Interesse an einer Reinkarnation im Westen bei vielen, ich sage nicht bei allen, mit der Verflachung der Freiheit und der Unfähigkeit, seinem Leben eine endgültige Richtung zu geben, zusammenhängt. Diese Umformung der ursprünglich fernöstlichen Reinkarnationslehre wird auch noch an einem weiteren bezeichnenden Punkt deutlich. Im Westen wird ausdrücklich oder stillschweigend vorausgesetzt, dass die Seele, die dadurch verschiedene Lebensgestalten und Schicksale hindurchwandert, mein persönliches Ich-Zentrum ist, das im Rad der Wiedergeburten dann zur vollen Selbstverwirklichung heranreift. Dagegen liegt die Sachlage in der Vorstellungswelt des Fernen Ostens völlig anders. Hier kennt man gar nicht die spezifische abendländische Individualitäts- und Personenerfahrung. Im Osten ist das Beharren auf einem persönlichen Ich Maya, Schein. Das Ich ist nur, so könnte man sagen, ein vorübergehender göttlicher Impuls, der wieder in das allgemein Göttliche aufgenommen und zurückgenommen wird. Deshalb dient auch die Folge der Reinkarnation nicht der Reifung und Emporarbeitung der Person, alles meines Ich, sondern eher der Abarbeitung des ehernen kosmischen Gesetzes des Karma, wonach die in vorangehenden Reinkarnationen verbliebene Schuld gesühnt werden muss, auf dass das Schein-Ich in den ewigen, pulsierenden, göttlichen Urgrund zurückkehren kann. Dieser östlichen Konzeption gegenüber bedeutet die westliche Fassung eine tiefgreifende Adaption, um gegenwärtige, ja, Stimmungen zu unterstützen und zu legitimieren. Fragen wir nun, warum ist es eigentlich im Christentum nie zur Formulierung einer Reinkarnationslehre gekommen? Ja, warum widerstreitet diese wesentlich und radikal dem biblisch-christlichen Glauben? Und zwar so sehr, dass mit deren Annahme nicht etwa nur eine neue Überzeugung dem Christentum hinzuaddiert würde, sondern ein neuer Faktor, der die ganze Gleichung ändert. Warum also im Christentum keine Reinkarnationslehre? Dafür nur zwei Gesichtspunkte, es gibt noch andere, ich nenne nur zwei. Erstens, jede Art von Seelenwanderungslehre muss voraussetzen, dass das Eigentliche des Menschen, in dessen Seele, Geist, Geistfunke oder wie ihm auch immer besteht, der Leib dagegen das Akzidentelle, Nebensächliche, jederzeit austauschbare, niedere, ja gelegentlich sogar das schlechthin Negative ist, das überwunden werden muss. Dieses Menschenbild ist sehr alt. Schon Platon formulierte unter Rückgriff auf noch ältere orphische Traditionen Soma Sema, das heißt, der Leib ist das Grab der Seele. Die Erlösung besteht darum in der Befreiung vom Leib. Sie ist folglich auch erst im Tod zu erwarten, da sich die Seele völlig vom Leib trennt. Reinkarnationstheorien greifen ein solches oder ein ähnlich dualistisches Menschenbild auf. Eine ursprünglich leibfreie, präexistente Seele wird in den Leib geworfen. Im Tod trennt sie sich vom bisherigen Leib und geht, wenn sie gar nicht oder nicht genügend gereift ist, in einen neuen Leib oder in viele neue Leibe ein. Als Beispiel für diese Auffassung möchte ich drei Texte, einen aus alter und zwei aus neuer Zeit, anführen. In der hinduistischen Gita heißt es, wie die Menschen sich des frischen Kleides nach dem alten freuen, also tauscht die Seele immer alte Leiber mit neuem. Sehen das Bleibende, die Seele, Leib, wie man ein Kleid tauscht. In der Taufliturgie der anthroposophischen Christengemeinschaft bis heute heißt es wörtlich, weisheitsvollstes Engelkunstwerk ist der Leibestempel und doch zugleich Höhle und Grab der Seele. Also das platonische Zitat. Und bei Hans Torvesten liest man, der Geist umkleidet sich mit immer neuen Hüllen, geht durch immer neue Erfahrungen hindurch, sucht nach immer besseren Ausdrucksmöglichkeiten, bis er schließlich aus allen Hüllen herausgewachsen ist und seine Unendlichkeit erkennt. Der Leib also Kleid, Hülle, Grab. Die Folge der Reinkarnation als unablässiges Umkleiden mit und Herauswachsen aus den Hüllen des Leibes. Träger des eigentlichen Selbst ist also der Geist. Der Mensch hat einen Leib oder sukzessiv viele Leiber, ist aber nicht Leib. Da der Leib in der Abfolge der Reinkarnationen ständig abgestreift wird, kann die Identität des einen und selben Menschen nur durch die Kontinuität des Geistes garantiert werden. Und dabei muss vorausgesetzt werden, eigentlich, dass der Geist die Ergebnisse früherer Lebensprozesse in eine neue, andere, konkrete Lebensgestalt mitnimmt. Denn nur so kann das eine und selbe Ich, das ja in früheren Lebensgestalten geworden ist, sich in der Abfolge der vielen Inkarnationen reinigen und zur Reife bringen. Aber kann diese Voraussetzung konsequent durchgehalten werden? Damit die Aufarbeitung eines vergangenen, verfehlten oder nicht voll gereiften Lebens gelingen kann, müsste dann den jetzt lebenden Menschen nicht ein ausreichendes Bewusstsein von all dem begleiten, was er vor diesem Leben war und getan hat? Müsste er nicht um seine frühere Identität wissen? Solange ihm das nicht möglich ist, handelt er ins Dunkle und erst recht an seinem früheren Leben vorbei. Nicht wahr? Wenn der Geist, das ist ja der westlichen Voraussetzungen, das Prinzip verantwortlichen Handelns, der Selbstreflexion und des Erinnerungsvermögens, wenn der Geist menschliche Identität garantieren soll, müsste er grundsätzlich und nicht nur, wie einige glauben, in Ausnahmefällen, ein Bewusstsein von seiner früheren Existenz haben. Sonst geschieht keine wirkliche Aufarbeitung des vergangenen Lebens. Mal ganz konkret, einer war in einem früheren Leben Alkoholiker, wird reinkarniert und muss jetzt sein Alkoholikersein aufarbeiten. Gut, aber wenn er es nicht weiß, ist das rein zufällig, entweder gelingt es ihm oder nicht, aber das ist Zufall. Das heißt, die Aufarbeitung ist Unterpersonal, nicht Personal. Die Heranreifung bliebe etwas Zufälliges, etwas, was nicht von Einsicht und zielbestimmten Willen getragen wäre, eben einem Glücksspiel vergleichbar, bliebe sie Unterpersonal. Vielleicht gelingt es, dass ich vom Alkohol loskomme, vielleicht auch nicht. Aber auch die Einschätzung des Leibes als jeweils wechselnder Inkarnation des Geistes gibt ernste Fragen auf. Ist der Leib wirklich nur stets wandelbare Hülle des Eigentlichen? Ist er dann nicht wie ein Kostüm, das ein Schauspieler heute anlegt, um eine bestimmte Rolle zu spielen, um es dann morgen zur Aufführung einer anderen Rolle zu wechseln? Ein solcher oder ähnlicher Geist-Leib-Dualismus ist dem christlich-biblischen Menschenbild von Grund auf fremd. Auch wenn dieses im Lauf der Zeiten mit der Urversuchung des Menschen, sich dualistisch zu verstehen, immer auch kleinere oder größere Kompromisse geschlossen hat, so kennt doch weder die Heilige Schrift noch der Hauptstrom kirchlicher Glaubensüberlieferung einen solchen Dualismus. Für christliches Glaubensverständnis ist wirklich nur der eine konkrete Mensch, der ganz Leib und ganz Seele ist. Ich habe nicht einen Leib, ich bin Leib. Ich habe nicht eine Seele, ich bin Seele. Gewiss kann und muss man den Menschen unter verschiedenen polar gespannten Rücksichten betrachten, aber deshalb zerfällt er nicht in zwei Bestandteile, die voneinander getrennt werden können. Betrachten wir dies nur unter einem einzigen Gesichtspunkt. Unser Leib ist wesentlich Medium der Kommunikation. Es ist das, was uns Menschen untereinander und mit der Welt als Ganzer verbindet und wodurch wir in Beziehung miteinander treten. Ich glaube, aufgrund meines Leibes bin ich hier und nicht da. Bist du hier und nicht da? Und darum können wir miteinander sprechen, einander hören und sehen, zwar mit unseren leiblichen Sinnesorganen. Leib heißt so gesehen in konkreter Beziehung mit anderen und anderem stehen. Und das ist uns Menschen wesentlich. Es gehört zu unserer Identität. Und das zu erkennen, bedarf es keiner komplizierten philosophischen Reflexion. Es ist eine schlichte Erfahrungsgegebenheit. Man braucht nur zu fragen, warum bin ich der, der ich bin? Warum bin ich so, wie ich bin? Und man findet sofort Antworten wie, ja, weil ich diese Eltern habe, die mir diesen oder jenen Chromosomensatz mit diesem oder jenem Charakter vermittelt haben, diese oder jene Anfälligkeit für Krankheiten, die mich an einem bestimmten Raumzeitpunkt dieser Welt und Geschichte gezeugt und geboren haben, in diese Rasse, in diese Natur- und Kulturzone der Welt, in diese Gesellschaft hinein, die mir eine bestimmte Erziehung haben zukommen lassen. Ich bin so geworden durch meine Schulbildung, durch Begegnungen, Erfahrungen, durch Partnerschaft und Beruf. All das gehört zu meiner Identität. Das macht mein Ich aus. Und diese Identität ist mir nicht allein, aber ganz wesenhaft auch durch mein leibliches Situiertsein, durch leibhaftige Kommunikation vermittelt ist. Ablegen des Leibes und Beginn einer neuen Inkarnation in einem neuen Leib, was ja auch heißt, mit neuen biologischen und biografischen Konditionierungen, einem neuen Raum unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, zerstört die Identität des Menschen. Dieser Schlussfolgerung lässt sich nicht ausweichen, etwa durch folgende bildhafte anthroposophische Erläuterung. Die Anthroposophen sagen, so wie der Mensch das Ergebnis seiner Taten mit in den Schlaf nimmt, und am Morgen als der Gleiche erwacht, um dort weiterzumachen, wo er abends aufgehört hat, und dennoch der ein und gleiche Mensch bleibt, mit ein und derselben Biografie, die den Vortag, das Heute und das Morgen einbegreift, so nimmt auch der Mensch in die folgenden Inkarnationen all das mit, was vorher gewesen ist. Dieses Bild zielt jedoch haarscharf am eigentlichen Problem vorbei. Wer morgens erwacht, steht wieder unter den gleichen Identitätsbedingungen auf, körperliche Prägung, Charakter, gesellschaftliches Situiertsein und so weiter. Die gleichen Bedingungen, unter denen er abends eingeschlafen ist. Genau das aber ist bei einer neuen Inkarnation nicht der Fall. Die Identität wird in den Seelenwanderungslehren zu einem unterpersonalen Postulat, dass das durch kein Phänomen der leibhaftigen Erfahrungsgegebenheit abgedeckt und begründet ist. Das dürfte nicht ohne Folgen sein für zwischenmenschliches Verhalten. Wen oder was liebe ich eigentlich, wenn ich einen Menschen liebe? Dieses einmalige, leibhaftige Du oder ein in diesem Du sich episodenhaft darstellendes Prinzip Mensch hinter aller Erfahrbarkeit. Kann das noch Liebe begründen? Gehört zur Liebe nicht gerade die Konkretheit und Einmaligkeit dieses leibhaftigen Dus? Die von der Heiligen Schrift bezeugte, aber auch von der Erfahrung bestätigte Einheit des Menschen wird mithin von den Reinkarnationslehren dualistisch auseinandergerissen. Der Geist streift im Tod den Leib, als das ihm im Grunde Fremde oder Gleichgültige oder in seiner Einmaligkeit Verkannte ab und erhält einen anderen Leib als neues Übungsgelände für geistige Lebensreifung. Damit wird zugleich die Vollendung des Menschen partikularisiert. Das leiblich Konkrete ist nur Durchgangsstufe, Exerzierfeld für den Geist und nimmt an dessen Vollendung nicht teil. Auch dagegen steht sperrig die biblisch-christliche Überzeugung von der Einheit von Leib und Seele. Und diese war von Anfang des Christentums an ein entscheidendes Charakteristikum, mit dem sich Christen von der Reinkarnationslehre distanzierten. Sie glaubten an die Vollendung des einen und ganzen Menschen mit seiner Leib und seiner Welt. Die Welt ist gleichsam der Großleib des Menschen. Und das ist nun im biblischen Hoffnungsbild von der Auferstehung des Fleisches bzw. des Leibes zum Ausdruck gebracht. Hierzu möchte ich einen kleinen Exkurs machen, der vielleicht ein bisschen kompliziert ist, aber die historischen Daten sind nun mal so. Die christliche Verkündigung bestand von Anfang an darauf, dass erst in der Auferweckung des Leibes, das heißt in der Auferweckung des ganzen Menschen, der Tod überwunden wird und der Mensch zur Vollendung kommt. So heißt es ja auch im Credo nicht, ich glaube an die unsterbliche Seele, sondern ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Hier zeigt sich der Widerspruch des Christentums gegen die damalige Kulturwelt und die neue Hoffnung, die von ihm verkündet wurde. Dieser Widerspruch hatte nun gewissermaßen zwei Etappen. Zunächst einmal, wenn wir auf unser Glaubensbekenntnis blicken, so geht das zurück auf das altrömische Glaubensbekenntnis, worin bereits der Ausdruck steht, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Was heißt hier Fleisch? Nun, in dieser allerersten Zeit hatte Fleisch noch nicht die Bedeutung eines anthropologischen Teilprinzips, dessen komplementäres Gegenstück die Seele ist. Vielmehr steht hier im altrömischen Glaubensbekenntnis Fleisch noch ganz auf der Linie des Alten Testaments. Nämlich hier bedeutet Fleisch die Totalität der Schöpfung. Der Schöpfung, die in ihrer Niedrigkeit und Ohnmacht, aber auch unter gegenseitigen Vernetzung Gott dem Schöpfer gegenübersteht. In diesem Sinn wird die ganze Schöpfung schon im Alten Testament vergängliches Fleisch genannt. Und deshalb ist Fleisch ein Synonym für die als Einheit verstandene Schöpfung. Auferstehung des Fleisches bedeutet auf diesem Hintergrund die Erwartung neuen und endgültigen Lebens für alles Geschaffene, für die ganze Welt. Ein Beispiel nur aus dem Jesaja, aber das kommt ja ganz oft vor. Alles Fleisch wird schauen Gottes Heil. Alles Fleisch, das heißt die ganze Welt. Es geht also im ursprünglichen Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches um Gottes Treue zu seiner Schöpfung, um die universale Gültigkeit seiner messianischen Verheißungen. Auferstehung des Fleisches bedeutet, dass Vollendung nichts Partikuläres, nichts Individuelles, nur Individuelles ist, sondern erst dann ihre Fülle gefunden hat, wenn alle und alles miteinander ihr Ziel, das ewige, selige Leben bei Gott erreicht haben. Man könnte auch sagen, Auferstehung des Fleisches heißt so viel wie miteinander auferstehen. Und mit diesem Bekenntnissatz wendet sich das Christentum gegen die in der griechischen Kultur verbreiteten individuellen Vollendungsvorstellungen, wo es eigentlich nur immer um mein Ich geht. Wie findet mein Ich Vollendung? Nun, in einem zweiten Schritt, also geschichtlich weiterentwickelt, nimmt Fleisch eine etwas andere Bedeutungsnuance an. Und das geschah vor allem in den Auseinandersetzungen mit der sogenannten Gnosis. Hier wird Fleisch zum anthropologischen Gegenbegriff von Geist oder Seele. Für die Gnostiker war, ganz auf der Linie platonischen Denkens, die Geistseele die eigentlich bestimmende Wirklichkeit des Menschen. Das Leibsein, das Konkrete in der Welt sein, kurz das Fleisch, bedeutete dagegen Existenz unter entfremdeten, uneigentlichen Bedingungen. Die Materie war das Gottferne, ja bei den Gnostikern sogar das Widergöttliche. Entsprechend war für sie Erlösung identisch mit der Befreiung der Geistseele vom Leib und seinen Bedingungen. Erlösung hieß Loslösung vom Fleisch. Denn, so lautete ein gnostischer Grundsatz, das Fleisch ist heilsunfähig. Demgegenüber nahm in der kirchlichen Theologie der Begriff Fleisch, diesem Satz Bekenntnis, Auferstehung des Fleisches, eine neue Bedeutung an. Motiviert vom Schöpfungsglauben, nach welchem Gott alles, auch die materielle, auch die leibliche Welt geschaffen hat und motiviert auch vom biblischen Zeugnis der Ostererscheinung des Auferstandenen, identifizierte man Fleisch nunmehr mit dem Leib des Menschen, also im Sinn eines anthropologischen Gegenstücks zur Seele, und darüber hinaus mit der Sphäre der materiellen Welt überhaupt. Auferstehung des Fleisches ist in dieser neuen Bedeutung identisch mit Auferstehung des Leibes bzw. Auferstehung der konkreten materiellen Welt. In diesem Sinn wurde der Glaube an eine Auferstehung des Fleisches zum schärfsten Protest schon der frühen Christenheit gegen Gnosis und Platonismus. Das Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches ist, so schreibt es Tertullian, das Praeconium Carnis, der große Hochgesang auf das Fleisch. Denn in diesem Bekenntnis laufen für die altkirchliche Theologie die tragenden Fäden des christlichen Glaubens zusammen. Dieses vom Blick auf die Auferstehung des Fleisches motivierte Insistieren auf dem Fleisch war für die damalige antike Kultur absolut anstößig. Es war die christliche Provokation schlechthin. Um nur ein Beispiel zu nennen, bereits im 2. Jahrhundert gießt der aufgeklärte griechische Philosoph Kelsos seinen ganzen Spott über das, wie er abschätzig sagt, Philosomaton genos Christianon, über das in den Leib verliebte Geschlecht der Christen aus. Das ist doch toll. Im 2. Jahrhundert sagt ein Heide von den Christen, das sind die, die ins Fleisch verliebt sind. Nichts mit Fleischabwertung, sondern... Und, sagt er, und das ist eine wahnsinnige Lehre, schreibt er dazu. In den Leib verliebt sein, das ist Wahnsinn. An die Unsterblichkeit der Seele, des Geistes zu glauben, das ist für Kelsos sinnvoll. Der Glaube an die Auferstehung des Fleisches aber macht, so schreibt er wörtlich, die Christen zu Genossen des Aufruhrs, der Revolution. Was für Kelsos so viel bedeutet wie Kündigung des Einverständnisses mit der kulturellen Umwelt. Und eben das taten die Christen. Um es also noch einmal zu sagen, hinter dem Glauben an die Auferstehung des Leibes bzw. des Fleisches stand und steht die Überzeugung, nicht nur ein Teil des Menschen, nicht nur die Seele findet Vollendung, sondern der konkrete Leib, das heißt der ganze Mensch und damit auch die ganze Welt, in die hinein der Mensch ja Kraft seines Leibes verwoben ist und der er sich handelnd ausdrückt. Vollendung heißt für den Christen nicht Auswandern aus der Welt, sondern Sinnerfüllung, Vollendung der ganzen Welt, und zwar gemeinsam. Das ist die Bedeutungsspitze des Hoffnungsbildes von der Auferweckung des Leibes oder des Fleisches. Zurück zur Konzeption der Seelenwanderung. Der Glaube an die Auferstehung des Fleisches widerspricht einer Individualisierung des Vollendungsgeschehens, wie es in den Seelenwanderungslehren gegeben ist. Ich muss heranreifen, ich muss zur Vollendung kommen. Und darum ist dem christlichen Glauben eine Reinkarnationslehre von Grund auf fremd. Das Hoffnungsziel Auferstehung war sowohl die Einheit des Menschen wie auch die Ganzheit seiner Vollendung, und zwar jetzt schon und in alle Ewigkeit. Ein zweiter Überlegungsstrang, ganz anders. Hinter jeder Form einer Seelenwanderungslehre steht, ausgesprochen oder unausgesprochen, die Idee, dass der Mensch Selbstwerden und Selbstverwirklichung, Reife und Aufbau seiner Persönlichkeit, würdig werden für das letzte Ziel und die Vollendung des eigenen Lebens, dass er all das selbst leisten muss. Gerade weil ein Menschenleben dafür normalerweise nicht ausreicht, wird eine Folge von Wiedergeburten postuliert, welche eben das allmähliche Heraufarbeiten des Menschen ermöglichen soll. Was in der ersten Inkarnation nicht gelang, das muss in der zweiten. Was in der zweiten nicht gelang, das soll in der dritten gelingen und so weiter. Immer bestimmt das Gesetz des Karma, das heißt die vom Gesetz von Ursache und Wirkung bestimmte Vergeltung der geschehenen Taten, das Leben in der neuen Wiedergeburt, bis es schließlich der Mensch einmal geschafft hat, der zu werden, der er sein soll. Auch dieser Vorstellungs- und Gedankenkontext ist dem christlichen Glauben zutiefst fremd. Denn statt des Gesetzes von Ursache und Wirkung, ein Gesetz, das den Menschen unerbittlich unter die Forderung von Leistung stellt, herrscht im Christentum das Prinzip Gnade. Nicht der Mensch muss es leisten, Mensch zu werden. Alles ist Geschenk, Gabe Gottes. Die Menschen angelegten Möglichkeiten auf vollendete menschliche Reife und Lebenserfüllung hin werden nicht durch den Menschen selbst auf irgendeiner Stufe einer irdischen Inkarnation verwirklicht, sondern allein durch Gott und bei Gott. Erst bei Gott werde ich ganz Mensch sein, formuliert schon Ignatius von Antiochien im Anfang des 2. Jahrhunderts. Gewiss, der Mensch ist mit seinen Fähigkeiten in den Prozess seiner Menschwerdung hineingenommen. Seine Aufgabe ist es, der Gabe Gottes in Freiheit zu entsprechen, seiner Liebe zu antworten, sich für sein Gnadenwirken zu öffnen. Im Bild gesagt, die Lebenszeit ist uns gegeben, damit aus uns ein Gefäß wird, das er mit seinem unendlichen Leben füllen kann. Nehmen wir diese Aufgabe wahr, so wird im und am endlichen Material der irdischen Welt etwas Unendliches gesetzt. Aber dafür reicht im Grenzfall ein vielleicht sehr kleines und unscheinbares Ja zu Gott und seiner Liebe aus. Oder anders gesagt, ein irdisches Leben ist dafür genug. Denn nicht die Vielheit der Reinkarnation mit ihrer Quantifizierung der Zeit und ihren vielen neuen Chancen können den Sprung aus dem endlichen Leben zur unendlichen Vollendung bewirken. Auch eine Vielzahl endlicher Leben bleibt immer endlich, sondern allein die Gabe der Liebe Gottes an den Menschen, auf welches hin dieser sich durch ein freies Ja Gott zuwendet und die Erfüllung seines Lebens von Gott schenken lässt. Gewiss wird man nicht in zu simpler Schwarz-Weiß-Malerei christlichen Glauben und Seelenwanderungslehren auf die alternative Gnade, Leistung, Fremderlösung, Selbsterlösung festlegen dürfen. Auch Reinkarnationslehren, jedenfalls eine ganze Reihe, betonen, dass sie die Gnade Gottes kennen und benötigen. Insofern Gott es ermöglichen und dazu befähigen muss, dass der Mensch im Prozess der Wiedergeburten heranreifen kann. Doch wird hier nur ein bestimmter Aspekt der Gnade hervorgehoben, nämlich jene Gnade, die den Menschen in Bewegung setzt und zu seinem Ziel antreibt. Andere, dem Christentum zentrale Formen der Gnade, kommen hingegen nicht oder kaum zum Zuge. Das vergebende Erbarmen Gottes, sein ungeschuldetes Schenken, seine Liebe, die sich dem Menschen ohne Vorleistung gibt. Meine Gnade genügt, sie erweist ihre Kraft gerade in der Schwachheit, wird Paulus Christus reden. Auch wenn die Gnade Gottes den Menschen aktiv macht, indem sie in ihm und nicht ohne ihn Früchte des Geistes hervorbringt, steht sie doch, zumal bei Paulus, in hartem Kontrast zum Gesetz, das den Menschen zur Leistung antreibt und unter die Norm der Leistung stellt. Das harte Muss des Karma-Gesetzes und die christliche Gnadenordnung sind deshalb kaum miteinander in Einklang zu bringen. Für dieses Prinzip Gnade ließe sich eine wahre Fülle von Schriftaussagen anführen. Zusammenfassend möchte ich nur hinweisen auf das geradezu skandalöse Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20. Der Herr eines Weinbergs hält Stunde für Stunde Ausschau nach Arbeitern und schickt sie in seinen Weinberg. Am Tagesschluss, kurz vor Feierabend, findet er die Letzten und schickt auch sie noch auf den Weg. Wenn man davon ausgeht, dass Weinberge weit vor der Stadt lagen, sind diese letzten, so darf man mutmaßen, gerade angekommen, als die anderen bereits ihre Werkzeuge einschlossen. Dennoch bekommen alle den gleichen Lohn, einen Denar. Warum? Weil, wie es heißt, Gott gut ist. Auch die Letzten haben auf das Angebot der Liebe Antwort gegeben. Und so sind sie dafür offen, den Lohn zu empfangen. Aber so mag man empört einwenden, haben dann die ersten Arbeiter nicht umsonst gearbeitet, für nichts sich angestrengt, vergebens des Tages Hitze und Last ausgehalten? Antwort: Ein jeder wird auf verschiedene Art und Weise von Gott gerufen. Dabei wird von diesem oder jenem ein größerer Einsatz erwartet. Aber auch die zu mehr Gerufenen erfüllen angesichts der überwältigenden Gnade Gottes nur ihre Pflicht und Schuldigkeit, wie es bei Lukas heißt. Dieses Prinzip Gnade ist für den christlichen Glauben schlechthin entscheidend. Und darum ist in ihm das Postulat, sich selbst in einer Abfolge von vielen Reinkarnationen zur Reife und Vollendung des Lebens emporzuarbeiten, von Grund auf fremd, wesensfremd. Der Kontrast zwischen Seelenwanderungslehre und christlichem Gnadenverständnis wird noch einmal an der sogenannten Fegefeuerlehre der katholischen Kirche deutlich. Auf der einen Seite herrschen zwischen Fegefeuerglauben und Reinkarnationslehre noch die engsten ideellen Verbindungen. Insofern auch die katholische Überzeugung von einer Reinigung nach dem Tod ausgeht, dass es nämlich im Menschen viel Misslungenes gibt, ja, dass es misslungene Leben gibt, die der Läuterung bedürfen, auf dass sie an Gottes unendlichem Leben teilnehmen können. Aber um dieser Reinigung oder Läuterung willen wird der Mensch nicht in ein abermaliges irdisches Leben zurückgestürzt, sondern er empfängt ewiges Leben als reine Gabe Gottes. Dabei mag das Feuer der Liebe Gottes dem einen oder anderen zum Gericht werden, aber es ist ein Feuer, das brennt nicht zum Peinigen, sondern um ein Gefäß zu schaffen, das fähig ist, Gottes Leben und Gottes Liebe aufzunehmen. Das ist die christliche Hoffnung, die nach ihrem Selbstverständnis und ihrer Erfahrung größer und herrlicher ist als alle Hoffnungen der Welt sonst. Frage ist, mit all diesen Überlegungen, und die sind nicht etwa komplett, sondern es gäbe noch vieles zu sagen, aber ist mit all dem die Seelenwanderungslehre widerlegt? Antwort: Gewiss nicht. Schon Platon formuliert über die Hoffnung, die sich auf ein Jenseits der Todesschwelle richtet, folgendes schöne Wort im Phaidon: Man muss sich, schreibt er, hier unter den menschlichen Ansichten die beste aneignen, diejenige, die am schwersten zu widerlegen ist. Mit dieser muss man dann wie auf einem Floß die Fahrt durch Meer des Lebens wagen, falls man nicht sicherer und gefahrloser auf einem festeren Fahrzeug, etwa mit einem göttlichen Wort, fahren kann. Christen fahren mit einem solchen göttlichen Wort, mit der Verheißung der Auferstehung. Sie glauben aber auch, dass sich ihre Hoffnung mit den Worten Platons als beste, als am schwersten widerlegbare und für das Wagnis des Lebens am meisten förderlich erweisen lässt. Ja, sie glauben, dass ihre Hoffnung der wahren Menschlichkeit des Menschen am gerechtesten wird. Denn sie lässt den Leib und die materielle Welt als den Großleib des Menschen aus der Vollendung nicht heraus und setzt auf die reine Gnade und Güte Gottes. Zwischen dieser christlichen Hoffnung auf Auferstehung und der Erwartung eines Aufwärtsschreitens und Heranreifens im Rat der Wiedergeburten muss es darum so etwas wie den Streit der Hoffnungen geben. Dieser wird gewiss auch mit Argumenten ausgetragen werden müssen. Aber letztlich wird der Streit nicht in der theoretischen Diskussion, in der ewig unentscheidbaren Dauerreflexion entschieden, sondern mindestens ebenso sehr in der Tragfähigkeit und Überzeugungskraft von Hoffnungspraxis. Deshalb ist es schließlich und endlich eine Frage an die Christen selbst, ob sie Wahrzeichen ihrer Hoffnung sind. Also ob sie durch die Art und Weise ihres Lebens, nämlich durch ein wahrhaft gemeinschaftliches Leben und durch ihr Weltengagement zeigen, dass ihnen jede Form von Individualismus und Dualismus fremd ist. Und ob das Prinzip Gnade zu einem Leben in Freude, in Gelöstheit, in Zuversicht führt und zu einem glaubhaften Zeugnis der frohen Botschaft vor dem Forum der Welt. Christliche Hoffnungspraxis müsste darum das entscheidende Argument sein, um die faszinierende Kraft der Auferstehungshoffnung gegenüber Seelenwanderungslehren herauszustellen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.